Ja, so ähnlich muss es dem Dirigenten vor der Ouvertüre gehen, wenn er bei Betreten des Podiums freundlich begrüßt wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste, ich begrüße Sie ganz offiziell und sehr, sehr herzlich zu unserem diesjährigen Zeitungskongress 2012 hier in Berlin. Auch ich schaue, wie Herr Strunz, voraus zu Martin Schulz. Und ich denke, in der Tat, Thema des Jahres ist zumindest hier bei uns in Europa, ist eben zweifellos Europa, ist die Staatsschuldenkrise. Nicht nur Deutschland, der ganze Kontinent schaute am 12. September nach Karlsruhe, als das Bundesverfassungsgericht über die Klagen gegen den permanenten Euro-Rettungsschirm entschied. Und auch dieses Urteil weist darauf hin, dass die Politik der kurzfristigen Beruhigung der Finanzmärkte offensichtlich an ihre Grenzen stößt. Es hat in unserem Land und darüber hinaus ein neues, angestrengteres Nachdenken begonnen über das Projekt Europa. Die Mitgliedstaaten und ihre Regierungen werden sehr ernsthaft auf ihren Willen getestet, die Ursachen der Krise zu beseitigen, nicht nur Zeit zu gewinnen, die Ursachen zu beseitigen und das halbfertige europäische Haus zu vollenden. Die Medien und ganz besonders die Zeitungen haben hier eine eminent wichtige Aufgabe zu leisten, die Aufgabe, die komplexen und übernationale Erklärungs- und Entscheidungsmuster hinausgehenden Zusammenhänge darzustellen und zu analysieren. Und die Zeitungen als die lokale publizistische Kraft schlechthin müssen darüber hinaus erklären, was die Entwicklungen auf europäischer Ebene für das Leben der Menschen, für das Leben der Leser vor Ort bedeutet. Wir sind hier gefordert und wir können hier unsere Qualitäten unter Beweis stellen. Und ich denke, das haben wir auch in sehr großem Maße getan. Wir freuen uns also sehr, dass der Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, heute Nachmittag zu uns kommt und über Europa und die Medien sprechen wird. Und das ist jetzt doch ein Stichwort, unsere Gäste der nächsten Runde zu begrüßen, Herrn Olaf Scholl und Herrn Dr. Franz Josef Jung. Herzlich willkommen, meine Herren, zu unserem Kongress. Ganz herzlich begrüßen möchte ich aber unseren Kollegen Ivar Rusdal, der als Präsident des Europäischen Zeitungsverlegerverbandes ENPA an der Spitze unserer Dachorganisation steht, auch in intensiven Gesprächen und Auseinandersetzungen mit allen Partnern und teilweise Kontrahenten, gerade auch in Brüssel steht und darüber hinaus ja immer wieder eine teilweise oder fast vollständige Tournee durch die europäischen Mitgliedstaaten absolviert, um die Mitgliedsverbände auch zu begleiten und auch die Kontakte zu halten. Seite an Seite sein Vorgänger im Amt, der Reutlinger Verleger Waldo Lihari, der gemeinsam weiterhin für die Interessen unserer Branche in Brüssel kämpft. Meine Damen und Herren, die deutschen Zeitungsverleger haben zwar stets vor Überregulierung durch Brüssel gewarnt, aber das war niemals Ausdruck einer grundsätzlich europaskeptischen Haltung. Im Gegenteil, wir dürfen ganz sicher mit Recht für uns in Anspruch nehmen, das Projekt Europa befördert zu haben. Und dass es gelungen ist, den Integrationsgedanken über alle Verwerfungen, die auch breit diskutiert worden sind, hinweg wachzuhalten, ist auch ein Verdienst der publizistischen Arbeit unserer Branche. Wir tun diese Arbeit in einer Zeit medienwirtschaftlicher Transformation, wie wir sie wohl nicht erlebt haben in der Vergangenheit. Wir, die deutschen Zeitungen, sind weiterhin wirtschaftlich stark. Im Schnitt haben wir in 2011 beim Anzeigengeschäft etwas verloren und im Vertriebsgeschäft leicht hinzugewonnen. Wir werden unsere Position behaupten, vorausgesetzt, die Eurokrise stürzt die deutsche Wirtschaft nicht in einen steilen Abschwung. Der deutsche Zeitungsmarkt ist einer der stärksten weltweit. Über 300 Unternehmen sind hier tätig, 130 eigenständige Mäntel werden produziert und die jüngste Zählung des legendären Pressestatistikers Walter J. Schütz hat 1.532 Lokalausgaben bestätigt. Das waren übrigens 23 mehr als vor 4 Jahren. Diese Zahlen relativieren ganz sicher das Hadern mit der Ausdünnung der Presselandschaft durch Konzentration. Aber es ist eine Tatsache, dass die anstehenden Herausforderungen in vielen Fällen größere unternehmerische Einheiten fordern, gerade auch um kleinere Auflagen im Rahmen einer größeren Gesamtauflage führen zu können. Deshalb freue ich mich, dass Bundesrat und Bundestag ernsthaft unsere Forderungen nach einer, ich betone es, behutsamen Lockerung der Regelungen zur Pressefusionskontrolle in den Blick nehmen. Ein großes Fund unserer Branche ist der Stellenwert des Nahbereichs für die Leser und Internetnutzer. Natürlich bedeutet diese Hinwendung zum Lokalen nichts Neues. 80% unserer Zeitungen sind ausschließlich lokale und regionale Titel. Aber dank der digitalen Entwicklung haben wir die Möglichkeit, unserem Publikum und seinen Bedürfnissen noch näher als bisher zu kommen. Und zwar eben weiterhin gedruckt, aber auch online und mobil. Wenn ich diese Zuversicht äußere, dann stehe ich durchaus auch in prominenter, wenn auch vielleicht unerwarteter Gesellschaft. Der Finanzinvestor Warren Buffett hat die Medienkonzern Media General im Juni auf einen Schlag 63 Regionalzeitungen abgekauft für 142 Millionen Dollar in bar. Hätte er das getan, wenn er nicht davon überzeugt wäre, dass die klassische Lokalzeitung auch in der sich verändernden Kommunikationslandschaft eine gute Zukunft hat? Nun behauptet der Mann, er sei zeitungssüchtig. Hier im Saal wäre er damit in guter Gesellschaft. Aber es geht ihm dabei nicht um Liebhaberei, sondern da bin ich ganz sicher um ein Geschäftsmodell. Und es ist doch sehr bemerkenswert, dass ausgerechnet ein solcher Börsenguru attestiert, dass es in Städten und Gemeinden mit einem starken Gemeinschaftsgefühl keine wichtigere Einrichtung als die Lokalzeitung gibt. Wer wollte ihm widersprechen? Vertrauen und Bindung entsteht sicherlich mehr denn irgendwo anders im überschaubaren Nahbereich, im Regionalen, im Lokalen und da gehen wir ja neue Wege im Sublokalen. Wir alle registrieren einen wachsenden Wunsch der Menschen nach politischer Partizipation, nach Teilhabe an den Entscheidungsprozessen. Das geht nur mit Medien und durch Medien. Das führt auch zu mehr Infotainment, ja, ich will sagen Polittainment. Und da kommt die Frage auf, wo ist der kritische Journalismus, wo sind die kritischen Journalisten? Professor Norbert Bolz, den meisten hier im Kreis bekannt, hat darauf schon vor einiger Zeit die Antwort gegeben, in den Printmedien gibt es sie noch, im Fernsehen aber haben sie längst kapituliert. Ich würde mir sowas nie erlauben, aber zitieren tue ich es natürlich gerne. Und ich fasse es als Kompliment auf. Allerdings verkennen wir auch nicht unsere Defizite. Mehr Mut zur Emotion ist manchmal nötig. Unsere Zeitungen sollten versuchen, noch stärker an die tatsächliche Wirklichkeit unserer Leser heranzurücken, als wir das immer noch vielleicht gewohnt sind, etwas anders zu tun. Aber wir wollen und wir dürfen auch nicht den Politclown geben. Zeitung soll Spaß machen, aber sie ist keine Nonsensveranstaltung und das darf sie auch nicht werden. Die Zeitung ist ein starkes Medium, das kann nicht oft genug gesagt werden. Sie ist ein Medium, das den Wandel unserer Gesellschaft ebenso kritisch wie konstruktiv begleitet. Und unsere Verlage haben alle Voraussetzungen, als Gewinner aus der digitalen Veränderung der Medienkultur hervorzugehen. Die Digitalisierung bietet uns ungeahnte Chancen, einzelne mit hohem finanziellen, intellektuellen, kreativen Aufwand hergestellte Inhalte aus unseren Häusern auf vielen verschiedenen Plattformen gleichzeitig auszuspielen, anzubieten und zu verkaufen. Tatsächlich erreichen unsere Marken heute gedruckt, online und mobil ein größeres Publikum als jemals zuvor. Die gedruckten Zeitungen werden pro Erscheinungstag von mehr als 72% der Bürger über 14 Jahren gelesen. Außerdem sind fast 40% der über 14-Jährigen regelmäßig auf unseren Verlagswebsites unterwegs. Bei den Jüngeren, bei den unter 30-Jährigen weit über 60%. Und damit stellen unsere Zeitungen insgesamt das reichweitenstärkste Angebot im Netz noch vor Portalen wie T-Online oder eBay. Das Glas unserer Reichweite war noch nie so voll. Ich sage unsere Reichweite. Und das, weil unsere Medienunternehmen die Herausforderungen durch Internet und Digitalisierung annehmen. Unsere Verlage profitieren vom Wachstum im Online-Werbemarkt. Die Websites der Zeitungen sind wegen ihrer Markenstärke attraktiv. Nun geht es darum, diese gestiegenen Reichweiten in Einnahmen umzumünzen, in Einnahmen, die wir benötigen, um die Redaktionen zu finanzieren, die unsere hochwertigen Angebote erstellen. Studien und mittlerweile erste Versuche mit Bezahlschranken auf den Websites zeigen, dass die Nutzer bereit sind, für Inhalte zu zahlen, vorausgesetzt, die Inhalte bieten einen Mehrwert. Das gilt ebenso für unsere App-Angebote. Das Ziel ist, plattformunabhängig Qualitätsjournalismus in einer neuen, faszinierenden Form zu präsentieren und dabei Glaubwürdigkeit und Profil zu stärken. Die Zeitung war und ist sprichwörtlich eine Wundertüte. Eine Wundertüte, in der der Leser viele Inhalte findet, die er nicht erwartet hat, die er aber trotzdem oder gerade deshalb gerne liest. Diesen Wundertüteneffekt auch digital zu übersetzen, unseren Nutzern immer wieder Überraschungen zu bieten, seien sie informativ oder auch einmal spielerisch unterhaltsam, Das ist eine unserer wichtigen und eine sehr, sehr spannende und fordernde Aufgabe in der heutigen Zeit. Wir müssen die Jugend ansprechen, nicht nur, weil wir die Leser von heute und die Abonnenten von morgen für die gedruckte Zeitung gewinnen wollen. Das gehört natürlich auch dazu, aber es ist viel zu kurz gedacht. Am Ende wird es uns gleichermaßen lieb sein, ob Kinder und Jugendliche zu Zeitung und Buch greifen oder lieber zu E-Reader, zu Smartphone, zu iPad. Hauptsache, sie lesen. Noch besser, sie befriedigen ihre Informations- und Kommunikationsbedürfnisse auf unseren, auf den Zeitungswebsites. Die Herausforderung lautet, bei diesen Digital Natives Begeisterung für unsere Produkte zu wecken, unabhängig vom Vertriebsweg. In einer Zeit der Gefahr großer Nachrichten- und Reizüberflutung mit eher noch zunehmender Tendenz ist auch wieder an den Satz von Elisabeth Nölle-Neumann zu erinnern, den ich an dieser Stelle doch mindestens jedes dritte Jahr zitiere. Sie sagte, nur eine Gesellschaft, die liest, ist eine Gesellschaft, die denkt. Dem möchte man sich anschließen und ich möchte es noch ein bisschen umformulieren, das ist jetzt noch nicht alle drei Jahre da gewesen. Nur eine Gesellschaft, die Zeitung liest, ist eine Gesellschaft, die nachdenkt und mitreden kann. Ich glaube, dafür spricht vieles. Wir wollen heute und in Zukunft die Kommunikationsindustrie mitgestalten. Wir haben beste Voraussetzungen, aus der digitalen Evolution, ja man möchte sagen Revolution, als Gewinner hervorzugehen. Die Möglichkeiten unseres Geschäfts mit gedruckten Produkten entwickeln wir weiter. Papier ist ein wunderbarer Träger. Papierzeitungen sind eine Säule unseres Erfolgs, auch in Zukunft. Wir wollen aber auch unsere digitalen Märkte weiter ausbauen und wir brauchen zusätzliche Geschäftsmodelle, analog und digital. Dazu zählen schon heute in der Praxis auch beispielsweise das Angebot von Bildungsveranstaltungen, Veranstaltungsmanagement, andere Dienstleistungen bis hin zur privaten Postzustellung. Und jetzt kommt, Sie haben schon darauf gewartet, das Thema der politischen Rahmenbedingungen, Stichwort Postzustellung. Wir würden es sehr bedauern, wenn eine Gesetzesnovelle zur Briefmarktliberalisierung, zur tatsächlichen Briefmarktliberalisierung in dieser Legislaturperiode des Bundestages nicht mehr verwirklicht würde. Wir sehen die Gefahr, dass das Quasi-Monopol der Deutschen Post noch für längere Zeit konserviert wird. Und wir meinen, diese Wettbewerbssituation muss geändert werden. Den heutigen Zustand fortbestehen zu lassen, wäre gefährlich vor dem Ziel eines wirklichen Wettbewerbs im Briefmarkt. Wir Zeitungsverleger fordern keine finanziellen Hilfen vom Staat, auch nicht in Zeiten, wo große Investitionen in das digitale Geschäft notwendig werden. Zeiten, in denen wir noch nicht wissen, wo und wie wir namhafte Erlöse aus dem digitalen Geschäft generieren werden. Die Wahrung der Staatsferne, und dazu gehört auch die Unabhängigkeit von Finanzhilfen, ist für uns aber in Stein gemeißelt. Aber ebenso klar bestehen wir darauf, dass die Marktbedingungen, dass die Rahmenbedingungen, die durch den Staat gestaltet werden, so fair wie irgend möglich sind. Das betrifft eben die Liberalisierung des Postmarktes, ebenso wie die Einführung eines Leistungsschutzrechts, von dem uns die Frau Bundeskanzlerin ja schon im letzten Jahr versicherte, sie stehe unmittelbar bevor. Sie könnte heute hier sagen, dass das stimmt, es steht weiterhin unmittelbar bevor. Mit dem geplanten Leistungsschutzrecht nimmt Deutschland keineswegs eine ausgefallene Sonderrolle ein. Gerade in jüngster Vergangenheit haben unsere französischen Kollegen eine vergleichbare Initiative im französischen Parlament gestartet. Verlegerorganisationen im gesamten europäischen Ausland verfolgen die deutsche und die französische Entwicklung mit Interesse. Und um es jetzt etwas sachlicher vielleicht auszudrücken, wir freuen uns, dass die Bundesregierung nun einen Gesetzentwurf Ende August endlich auf den parlamentarischen Weg gebracht hat. Wir bedauern aber, dass dieser Entwurf doch eine, wenn man die Dinge betrachtet, nur recht kleine Lösung bringt. Aber er ist ein wichtiger Schritt und das Wichtigste an diesem Schritt wäre, dass er auch wirklich bald abschließend getan wird mit der Verabschiedung Bundestag und Bundesrat. Es ist in der Tat nämlich ein, und das macht dieser abgespeckte Entwurf, glaube ich, mehr als deutlich, es ist in der Tat ein unerträglicher Zustand, dass unsere Inhalte durch Suchmaschinen und Aggregatoren derzeit praktisch ungehemmt für eigene wirtschaftliche Zwecke genutzt werden können, ohne dass wir uns dagegen wirksam verteidigen. Wir, die Presseverlage, finanzieren, schaffen, sichern und verbreiten Qualität und wir bauen damit, und das ist ganz wesentlich, Marken auf, die wirtschaftlich erfolgreich und vor allem publizistisch gewichtig sind. Marken, die gerade deshalb von Wert sind für die Nutzer und deren Inhalte gerade deshalb gern kopiert und vermarktet werden. Der Schutz dieser Leistung ist eine dringende Voraussetzung, um neue Geschäftsmodelle entwickeln zu können. Denn nur wenn wir wissen, dass wir unsere Erfindungen, unsere Produkte aus eigenem Recht im Wettbewerb verteidigen können, dann können wir beruhigt investieren. Das Thema Wettbewerbsverzerrung hat natürlich auch ein anderes Reizwort im Gefolge. Die Digitalangebote der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ARD und ZDF, was dort angeboten wird, tendiert in Richtung einer öffentlich-rechtlichen Presse, die es gedruckt aus gutem Grund nicht gibt und nicht geben darf, aber es darf auch im Internet nicht dazu kommen. Wir hätten es sehr begrüßt, wenn die über Monate verhandelte außergerichtliche Einigung mit den Anstalten zustande gekommen wäre. Wir bedauern, dass die Unterzeichnung einer Erklärung, die nach unserer Auffassung abschließend ausgehandelt war, nicht zustande gekommen ist. Diese Woche am 27. September spricht nun das Kölner Landgericht sein Urteil. Es hat vorweg durchblicken lassen, dass es uns weder Recht geben wird, noch nicht Recht geben wird. Und von daher können wir eigentlich nur sagen, nach dem Urteil ist vor dem Urteil. Wir werden zu überlegen haben, auf welcher Ebene wir weiter mit dem Problem umgehen. Es ist nicht gelöst. Wir sind für jede Lösung offen. Wir sind insbesondere dafür offen, mit den Intendanten gemeinsam auch wieder über dieses Urteil nachzudenken. Wir müssen aber gegebenenfalls auch, je nachdem, was dort ausgesagt wird, den Gesetzgeber, in dem Fall die Landesregierung, um Nachbesserung, um Klarstellung des Staatsvertrages bitten. Das ist eine durchaus denkbare Situation, mit der wir Ende der Woche konfrontiert werden. Und wir müssen, wenn die Dinge sich als völlig unpraktikabel erweisen, auch die Europäische Kommission darüber in Kenntnis setzen, dass das in Deutschland nicht so klar beschrieben worden ist, wie sie das eigentlich erwartet. Wir stellen uns den Wettbewerb. Ein Wettbewerb sollte, wenn irgend möglich, auf Augenhöhe stattfinden. Das ist naturgemäß mit einem Giganten wie der Quasi-Monopol-Suchmaschine Google durchaus schwierig. Im Frühjahr dieses Jahres gab es im Bundestag eine Anhörung im Unterausschuss für neue Medien mit dem Titel »Ist Suchmaschinenneutralität zur Auffindbarkeit redaktioneller Inhalte im Internet gewährleistet?« Eine präzise Frage. Und die Anhörung hatte erfreulicherweise eine präzise Antwort, die lautete, nein, sie ist es nicht. Google hat gemessen an den Suchanfragen in Deutschland einen Marktanteil von etwa 95% und ist damit für viele Presseinhalte und für viele andere Angebote eine nicht ersetzbare digitale Vertriebsplattform. Diese Plattform aber ist über weite Strecken intransparent. Sie entscheidet nach letztlich geheimen Kriterien, welche Publikationen und welche anderen Inhalte die ersten und damit die relevanten Plätze auf den Trefferlisten belegen. Der Begriff Algorithmus, der dann immer in der Diskussion auftaucht, klingt nach wissenschaftlich-technischer Neutralität. Es ist quasi die Natur selber, die darüber entscheidet, was in Googles Listen oben steht. Aber natürlich liefert ein Algorithmus nicht per se neutrale oder sagen wir besser faire Ergebnisse. Wer wollte auch sagen, was neutral ist oder was wirklich fair ist, aber zumindest kann man darüber diskutieren. Nein, es ist natürlich so, dass der Algorithmus von Google das tut, wofür seine Programmierer ihn vorgesehen haben, dass er das tut, was das börsennotierte Unternehmen Google will. Und ob da der Wille zu Neutralität und Fairness die oberste Stelle einnimmt, das kann ganz sicher bezweifelt werden. Weltweit wächst die Sorge, dass Google seine Ergebnisse nicht oder nicht nach einem einigermaßen fairen Algorithmus liefert, sondern natürlich auch mit massiver Rücksichtnahme auf die eigenen kommerziellen Interessen. Nun enthält der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union ja auch das Verbot des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung. Und es ist daher Aufgabe der Kommission, konkret des Wettbewerbskommissars, angemessene Abhilfemaßnahmen einzufordern und durchzusetzen. Das hat er, was das Einfordern betrifft, getan. Was das Durchsetzen betrifft, ist es noch abzuwarten. Aber hier kommen wir natürlich im negativen Fall zu einer Situation, in der wir sagen, Wettbewerbsrecht ist die eine Schiene. Ist Google nicht unter welchen detaillierten Rahmensetzungen auch ein Fall für Medienregulierung, wenn man die Rolle nimmt, die es heute schon für die Filtrierung, für die Gewichtung von Inhalten spielt, ist das sicherlich eine berechtigte Frage. Es bleibt also spannend, Politik und Mediengeschäft. Herr Strunz hat es gesagt, wir haben heute ein, wie ich finde, vielfältiges und reizvolles Programm. Viele Themen, die wir gerade auch unter politischem Aspekt kontrovers diskutieren können, denen wir als Verleger wissen wollen, wo unsere Gesprächspartner in der Politik stehen. Ich freue mich darauf. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich übergebe das Wort wieder zurück an Herrn Strunz. Danke.